in dieser Folge.
Schule und Uni, da ist alles sehr quantitativ gemessen. Ja? Du hast deine Note und die steht halt so. Im echten Leben ist es überhaupt nicht so. Also ich sehe das bei Google eben wirklich, die Leute, die erfolgreich sind, oder das sind nicht unbedingt die smartesten Leute. Ja? Also auf einmal ist das Skillset, den du brauchst im echten Leben, auch viel, viel breiter. Es geht nicht mehr darum, einfach nur numerisch stark zu sein. Kommt doch an, welchen Beruf man hat. Aber oft in Corporate geht es dann darum, wirklich auch ein bisschen smart zu sein in dem, wie man Wege findet, um Dinge zu realisieren für sich selber.
Heute haben wir Quang Do aus Singapur zu Gast. Er hat an der TU München TUM-BWL studiert und arbeitet aktuell bei Google in Singapur. Zuvor hat er schon bei Uber und BMW gearbeitet. Als Kind vietnamesischer Immigranten ist ihm schon früh bewusst geworden, wie bedeutend das persönliche Netzwerk ist. Und deswegen begann er 2019 die LinkedIn-Gruppe Overseas Vietnamese zu gründen. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über ihn und über seine spannende Reise, wie er zur Gründung kam und was ihn jeden Tag so antreibt.
Hallo und willkommen zurück bei Fix und Fertig mit Jakob und Haiha. Quang, schön, dass du bei uns bist und vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut, danke. Sehr schöne Introduction. Ja. Gut auf den Punkt gebracht.
Wo bist denn du jetzt gerade?
Ich bin in Singapur.
Wo lebst du da gerade genau?
Der Stadtteil heißt Tiong Bahru. Das ist so ein bisschen das hippe Viertel von Singapur, aber ist quasi im Herzen von Singapur.
Hast du es dann weit zur Arbeit? Oder läufst du einfach nur rüber?
Nein, es ist nicht so weit, aber das Ding ist, Singapur ist in einem tropischen Klima und deswegen ist es ziemlich warm. Und das heißt, man läuft hier nicht so viel, wenn es außerhalb von einem Gebäude ist. Und daher fahre ich entweder Taxi oder ich fahre mit dem Bus. Wir haben einen Shuttlebus von Google, der heißt G-Bus.
Ach, cool.
Und der holt quasi alle Mitarbeiter in der Stadt ab und der fährt dann ein paar Mal am Tag. Und den nehme ich dann normalerweise.
Ja, entspannt. Kann man sich nicht beschweren. Dann fangen wir mal einfach an, über deine persönliche Geschichte irgendwie so ein bisschen zu sprechen. Erzähl doch mal den Gästen, wer bist du, wie alt bist du und woher kommst du?
Ich bin Quang. Ich bin 93 geboren. Wer ein bisschen rechnet, ich bin 30 geworden am Anfang dieses Jahres.
Herzlichen Glückwunsch.
Und danke, danke. Und ich bin in Deutschland geboren. Ja. Wie Jakob auch schon gemeint hat, ich bin Kind vietnamesischer Eltern. Sprich, meine beiden Eltern sind aus Vietnam. Sie sind damals in den späten 80ern in die Tschechoslowakei damals, nach Prag, und haben sich dann dort kennengelernt. Ich bin dann in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen.
Wo genau?
Schwäbisch Gmünd heißt die Stadt.
Ah, oh mein Gott, das kennen wir sogar.
Kennen wir sogar, okay. Und meine Eltern sind da immer noch. Ich bin dort aufgewachsen, bis ich dann 18 war und habe dort Abitur gemacht und bin dann nach München zum Studieren, wie auch der Jakob an der TU München. Ich habe am Anfang erst Mathematik studiert, habe dann schnell gemerkt, das ist nicht so, nicht so meine Stärke und bin dann rübergewechselt zu TUM-BWL. TUM-BWL, vielleicht weißt du es, Jakob, bei uns hat es so ein bisschen den Ruf von den mehr Lifestyle-Studiengang. Das hat dann mehr zu mir gepasst. Campus war dann auch in der Stadt.
Es gibt immer so ein bisschen den Konflikt zwischen den Studenten. Manche machen sich über TUM-BWL lustig, dann machen sich wieder die Informatiker über die Wirtschaftsinformatiker lustig. Also, ja, genau, klar. Ja. Aber TUM-BWL ist super.
Ja, TUM-BWL war es dann. Und der Campus war dann auch in der Mitte von München. Also im Gegensatz zu Mathe, wo der Campus dann in Garching ist, ein bisschen weiter draußen.
Genau.
Und dann habe ich tatsächlich Bachelor und Master gemacht in München. Habe dann quasi meine 20er in München verbracht. Ein großer Teil meines Lebens. Sehr viel Spaß gehabt. Studiengang hat mir auch viel erlaubt, mich Spaß zu haben. Es war auch ein sehr spaßiger Studiengang und ein Batch quasi, mein Jahrgang. Und habe dann dort relativ lang studiert. Ja, ich habe ein Auslandssemester auch gemacht in Paris. Und dann, wie gesagt, auch den Master noch angehängt. Und dann kam das halt so, dass ich während meinem Studiengang ein paar Internships gemacht habe, also ein paar Praktika gemacht habe, wie du auch schon gemeint hast. Mit BMW war ich, Uber war ich dann auch. Und dann war ich auch kurz in Berlin, habe da in Venture Capital Internships gemacht. Und Venture Capital ist so eine Industrie oder so ein Sektor, wo Netzwerk relativ wichtig ist. Es gibt relativ wenige Rollen für relativ viele Interessenten. Und sprich, alles ist relativ beziehungsgetrieben. Ja, sprich, wen du kennst und wie du da reinkommst und auch Introductions und warme Referrals und all das. Diese Welt war mir relativ fremd. Und da ist mir so ein bisschen diese Idee gekommen, dass ich ein Netzwerk für Vietnamesenbaum?
Das Witzige ist, ich habe einfach den gleichen Hintergrund wie du. Ich bin 96er Jahrgang und meine Eltern waren auch DDR-Gastarbeiter und wir waren in Brandenburg, also ich bin in Brandenburg aufgewachsen und da wollte ich dich mal fragen, war das dann bei dir auch so, dass du relativ wenig mit Vietnamesen zu tun hattest? Also na klar, man kannte halt hier und da Leute durch die Familie, aber ich habe zum Beispiel nie mit denen so abgehangen, weil das meistens waren die anderen Kids, sage ich jetzt mal, einfach viel älter und da waren die Eltern auch immer relativ streng, fand ich. Und dadurch, dass ich nur mit Deutschen abgehangen habe, habe ich dann einfach eine andere Freizeitgestaltung gehabt. Ja, und dann hat es einfach auch nicht ganz so gewibt mit den anderen Kids. Aber ich habe dann tatsächlich gemerkt, so seitdem ich dann ausgezogen bin, mit 19, und habe dann gemerkt, okay, ich glaube, dieser vietnamesische Einfluss kommt immer mehr raus. Also ich merke das wirklich im Alltag und auch im Umgang mit Menschen. Meine Eltern haben mich so krass geinfluenced. Ich suche jetzt aktiv die Connection zu anderen Vietnamesen, weshalb ich dann auf Overseas Vietnamese gekommen bin.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein relativ typischer Werdegang, auch nicht nur für Deutsch-Vietnamesen, sondern auch in den US und alles, wo es sein kann, dass man in der frühen Phase des Lebens erstmal relativ unvietnamesisch unterwegs ist und die kulturellen Einflüsse einfach nur von den Eltern kommen. Aber dann man diese einfach Mehrschichtigkeit hat von Kultur, dass man draußen dann mehr mit westlichen Leuten abhängt oder mit Deutschen abhängt, je nachdem, in welchem Land man lebt. Und dann vielleicht auch mit anderen Immigrantengruppen dann quasi assimiliert. Ja? Und dann hat man dieses Vietnamesische wirklich nur zu Hause. War bei mir dann auch so, dass ich quasi das Vietnamesische von zu Hause dann hatte. Und meine Eltern waren mit anderen Familien, vietnamesischen Familien befreundet. Aber wie du sagst, auch von der Altersgruppe her, war das so, dass das nicht ganz gematcht hat. Also niemand wirklich in meinem Gen Y, Gen Z Range.
Wann war der Moment für dich, dass du gemerkt hast, okay, ich möchte mich jetzt mehr mit meiner vietnamesischen Herkunft beschäftigen?
Es war kein Moment, aber es kam dann so, dass ich in die Großstadt München gezogen bin. Großstadt für deutsche Verhältnisse. Aber es dann so war, dass auf einmal mehr Vietnamesen in meinem Alter und auch von anderen Städten zugereist sind oder zugezogen sind nach München. Ja, und dann hat man sich dann eben in Mutual Friendship Circles dann kennengelernt gehabt und da hatte man halt wirklich direkt ein gemeinsames Thema oder einen gemeinsamen Nenner, über den man dann bonden konnte. Und es ging dann relativ schnell, dass ich so ein paar, nicht so viele, aber eine Handvoll an vietnamesischen Freunden hatte, wo diese, sag ich mal, die Connection einfach schneller aufgebaut wurde und dadurch auch dieser Stolz auch da war, dass ich sehe, andere gleichaltrige Vietnamesen sind auch cool und oder halt sind eben auch da und normale quasi Jugendliche, genauso aufgewachsen wie ich und man hat halt eben sehr viele Themen, mit denen man sich austauschen konnte und dadurch kam es dann auch immer mehr zu einem Punkt, wo ich dann auch eben diese Community dann gegründet habe, weil es mir dann so viel bedeutet hat, einfach mit für mich selber mit Vietnamesen abzuhängen und mehr über Kultur und Geschichte und Leute zu erfahren, dass ich einfach selbst auch mehr mit Vietnamesen unterwegs sein wollte und auch mehr von anderen Geschichten lernen wollte. Und dann habe ich eben auf LinkedIn nach existierenden Communities gesucht und habe dann keine gefunden, habe dann einfach dort eine aufgemacht. Ja. Und dann ist es dann relativ schnell gewachsen, organisch. Der Hauptgrund vielleicht ist auch, weil wir Vietnamesen bestimmte Namen haben oder halt einen bestimmten Nachnamen haben, Nguyen, der irgendwie 70% oder 80% alle Vietnamesen haben. Und man erkennt an dem Namen von einem Vietnamesen relativ schnell, ob derjenige oder diejenige Vietnameser oder Vietnamesin ist. Und dadurch konnte ich einfach auf die ganzen Company-Profiles gehen, wie zum Beispiel Google, McKinsey, Facebook.
Smart.
Und da einfach den Nachnamen eingeben und konnte dann alle einladen in die Gruppe. Und dann war das am Anfang einfach eine Gruppe von ein paar hundert oder ein paar tausend an ja einfach relativ erfolgreichen oder eben Big Brand Name Professionals. Und von da an ist es dann organisch relativ schnell gewachsen.
Ey, das ist wirklich eine richtig coole Geschichte.
Das ist sehr smart.
Ja, also ich kann da nur zustimmen zu der Geschichte und ich fühle es komplett. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt mal an Jakob übergeben.
Also mit vietnamesischer Erfahrung habe ich jetzt noch nicht so viel am Hut als Deutscher. Aber mich würde jetzt eher interessieren, wieso hast du dich genau für München entschieden? War das immer so eine klare Wahl oder wie kam das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da keine zu eindeutige Antwort drauf. Es war mehr Bauchgefühl auch damals und mehr auch random. wie es halt ist, wenn man manchmal jung ist und nicht tief über Dinge nachdenkt. Aber damals gab es bei uns, in Baden-Württemberg bin ich ja aufgewachsen und bin dann in die Schule gegangen, gab es einen Studientag oder sowas. Also einen Tag quasi, wo du eine Universität besuchst. Und in Baden-Württemberg ist Stuttgart einer der größeren Städte, wahrscheinlich die größte Stadt sogar. Und München wäre dann so ein bisschen die nähere Millionenstadt. Ja? Und weil ich und die Gruppe meiner Jungs, wir wollten so ein bisschen was Aufregendes machen an dem Tag und sind dann statt zu einer Uni in Baden-Württemberg, wie es sein sollte, sind dann nach München gegangen. Weil wir haben nicht optimiert darauf hin, dass wir eine gute Uni besuchen, sondern mehr, dass wir einfach Spaß haben. Und sind dann einfach nach München gefahren und haben dann dort eben die zwei großen Unis angeschrieben. Und die TU hat sich dann bereit erklärt, uns den Campus zu zeigen. Hat uns dann eine TUM-BWLerin damals dann zugewiesen. Sie hat uns dann den Campus gezeigt und auch draußen in Garching mit der Rutsche und alles. Und es hat mir dann schon imponiert. Das hat mich dann schon beeindruckt. Ja? Und dann kam es halt so, dass ich abgeschlossen hatte, mein Abitur. Und es war so immer ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und ich wollte immer in die Großstadt schon. Und ich wusste, dass quasi 80% meiner Schule dann nach Stuttgart gehen würde. Aber ich wollte dann eigentlich nach München, einfach weil das die nächste größere Stadt war und auch einfach gute Unis hatte. Es war jetzt halt so, dass ich kein so gutes Abi hatte. Und das Gute an der TU München war dann, dass die 50% quasi Abi-Note nehmen, aber auch 50% Interview. Ja, also diese 50% wäre dann mein Schlupfloch gewesen, dass ich da scheinen kann. Und diese Chance wollte ich dann auf jeden Fall nicht missen und habe mich dann darauf eben beworben. Also nach dem Mathe-Studium, erstmal war es Mathe. Mathe war es genauso. Und dann TUM-BWL eben. Bin dann da eben reingekommen. Ja, ich glaube, in meinem Jahrgang war ich mit einer der niedrigsten Abiturnote. Aber hat dann zum Glück geklappt, was dann auch wahrscheinlich eines der wichtigeren oder vielleicht sogar mit eines der wichtigsten Momente war in meinem Leben, dass ich diese Tür für mich geöffnet habe. Weil dadurch ich eben in München war, an einer deutschen Top-Uni war, und dadurch mir eben die weiteren Türen in meinem Leben sich dann eröffnet haben. Ich bin relativ spät in meinem Leben erst mehr ehrgeizig und mehr berufsdriven geworden. Und ich bin froh, dass wirklich ja, das deutsche Schulsystem und vor allem die TU eben so Spätzünder wie eben für mich noch quasi zulässt. Ja? Also ist ja auch ein
Gibt es trotzdem irgendwas, was du sagst, dass du würdest du an TUM-BWL an dem Studiengang ändern wollen oder was meintest oder findest du, das war so genau das Richtige für dich zu der Zeit?
Doch, das war genau das Richtige für mich zu der Zeit. Ich glaube, weil ich aus der Kleinstadt kam und auch mehr in so Kreisen unterwegs war, wo man nicht so auf die Schule geachtet hat oder auch nicht so gut in der Schule war das so, dass ich auch erstmal einen Teil meiner 20er damit verbringen musste, auch ein bisschen Spaß zu haben und nicht dieses FOMO zu haben. Also TUM-BWL hat mir das gut ermöglicht, relativ gut, dass wir eben sowohl akademisch eine gute Qualität hatten in der Bildung, aber auch zum Teil eben wirklich Münchner Großstadtleben und München an sich sehr genießen konnte. Und ich hatte dann natürlich weiß er auch eben mit solchen Freunden zu tun gehabt, die mehr Spaß haben wollten. Ich war in München auch kurz DJ, falls
du es nicht willst.
Ich war kurz Hip-Hop-DJ. Das Krux gibt's gar nicht mehr. Also das
spielst du noch heimlich ja, manchmal?
Kennst du das Krux?
Nee, aber spielst du manchmal noch für Freunde?
Nee, nie. Überhaupt nicht mehr.
Schade.
Okay. Aber ja, ich hatte ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Studentenleben. Hatte auch kurze Phase mit Fotografie, hatte auch kurze Phase, wo ich viel rumgereist bin. Also das TUM-BWL-Studium an sich, würde ich sagen, war sehr gut von der Qualität der Bildung her. Aber auch, dass es mir ermöglicht hat, eben mich sehr breit zu entfalten, sage ich mal, war genauso gut. Also TUM-BWL, ich würde sagen, ist so ein Studium, wenn du wirklich powern willst und wenn du wirklich succeeden willst, dann kannst du da auch all in gehen und da steht dir auch viele Türen offen und du kannst da auch akademisch auch echt in die Tiefe gehen, wenn du willst. Aber wenn du auch mehr so Maintenance-Mode bist und dann vielleicht später erst stark starten willst, dann geht das auch. Ja, und das hat mir das so ermöglicht, einfach relativ flexibel.
Ja, du hast ja dann auch recht viel ausprobiert, so an Praktika. Also du warst dann, ich habe das so dein LinkedIn durchgescrollt, du warst bei BMW, Uber, Samsung. Hast du dich da einfach nur beworben? Weil ich meine, ich habe Uber gelesen und das war ja zu einer Zeit, da war Uber ja echt relativ neu in Deutschland. Also nicht so stark etabliert, wie es jetzt war. Jetzt kennt das natürlich jeder. Wie bist du darauf aufmerksam geworden oder bist du da reingekommen?
Also reingekommen ist wirklich Networking, so gut wie alle meine Rollen, und wir können darüber mehr noch sprechen, ist wirklich durch mich, also oder ich proaktiv quasi auf Leute zuzugehen, die bereits in diesen Organisationen arbeiten und eben quasi mein Glück zu versuchen. Ja, und wenn man das oft genug versucht, dann klappt es auch. Und es war eben mit genau diesen Companies eben auch so. Ich hatte schon immer gewollt, mehr Big Brand Names zu haben in meinem CV. Einfach weil ja, für mich das so eine Art Beweis war, dass ich doch was wert bin. bei Uber war es so, dass ich glaube, durchs Googlen gesehen habe, dass da mal eine Werkstudentenstelle offen war oder so, und habe da einen Kontakt gehabt, eine E-Mail, und habe da einfach kalt angeschrieben. Ja. Ich bin großer Fan davon, von Cold Outreach, Cold-E-Mails. Genau. Und jetzt bin ich bei Google eben im Sales, das ist mein täglicher Job quasi. Und ich versuche diese Kunst des Cold Outreach wirklich zu meistern. Aber dadurch lassen sich eben sehr viele Glücksmomente oder eben solche Situationen eben erzwingen, dass man in solche Unternehmen eben reinkommt. Und das war dann das Gleiche wie, das war bei BMW war es mehr offiziell. Ich hatte da eine Stelle gefunden gehabt auf dem Jobportal, habe mich da beworben nochmal. Und bei Samsung war es dann genauso. Da war es mehr, ich habe gescrollt auf LinkedIn, habe da gesehen, dass der Managing Director da nach jemanden gesucht hat, und habe dann einfach angeschrieben. Und dann hat es auch geklappt. Also,
heißt, du würdest sagen, LinkedIn ist eine gute Art, Leute einfach anzuschreiben und zu fragen, ob sie ein Praktikum, Praktikanten brauchen? Oder hast du so ein paar Tipps für uns, wie betreibt man gutes, wie kriegt man gute Praktikas? So.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, LinkedIn ist auf jeden Fall für Deutschland oder auch für viele andere Märkte eben fast schon auch die einzige Plattform, wo du eben alle Leute, die in der Berufswelt sind, hast. Also ich glaube, es gibt da Statistiken, aber irgendwie 90% aller Leute, die irgendwie normal in Corporate Jobs sind, sind auf LinkedIn. Ja, also allein das schon. Und grundsätzlich sind ja Leute auch erreichbar. Das ist ja auch ein Unterschied zu früher, bevor LinkedIn. Bevor LinkedIn, die relativ Senior-Leute oder C-Level-Leute oder Executives oder wirklich oberen Chefs, sind ja kaum, du kommst ja kaum an die ran. Du hast ja immer Gatekeeper gehabt, du hast ja immer Sekretär gehabt, du hast ja immer Assistants gehabt, durch die du erstmal durch musst, ja, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Jetzt durch LinkedIn ist der Playingfield einfach viel mehr gerade, dass du einfach straight eine E-Mail schreiben kannst an viele oder straight eine LinkedIn-Message schreiben kannst an viele. Ja, und ich glaube, basierend auf meiner Erfahrung, sind mehr Leute eigentlich offen und bereit, eben eine Nachricht zu empfangen, um dir irgendwie zu helfen. Ja.
Hast du dann auch vieles so offline, also jetzt mal so analog, irgendwelche Netzwerkevents besucht und hast versucht, Leute in der echten Welt kennenzulernen, oder würdest du behaupten, dass LinkedIn da effektiver war oder dir mehr gebracht hat?
Ich würde sagen, LinkedIn ist effektiver. Ja. Einfach weil das gezielter ist. Du kannst genau suchen, zum Beispiel wenn du jetzt bei irgendjemandem einsteigen willst, bei irgendeinem Unternehmen und genau in dieses Team, dann kannst du wirklich auf das Level tief gehen, dass du siehst, wer ist quasi der Director oder wer ist quasi der Chef von dieser Abteilung oder von diesem Team, und kannst dann wirklich ihn direkt abschreiben oder sie direkt anschreiben. Ne? Oder einem Teammember, wenn du erstmal dich antasten willst, dann suchst du dir jetzt erstmal jemanden aus, der junioriger ist, und sagst, hey, wir haben ähnlichen Background oder so, und ich interessiere mich für deinen Job. Wenn du willst, ich kaufe dir einen Kaffee und lass uns da mal ein bisschen quatschen. irgendwie sowas. Also du kannst da viel zielgenauer quasi deine Targets, sag ich jetzt mal, Targets bestimmen und finden, und da auch viel mehr anhand des Profils auch sehen, wie du deine Cold Outreach schreibst. Ja? Du kannst ja dann Gemeinsamkeiten finden. Du kannst sehen, gemeinsame Kontakte, gemeinsame Schule, gemeinsame Something-Industry, sogar gemeinsame Herkunft. Das ist das, was ich oft benutze. Einfach suchen nach Vietnamesen in einem Unternehmen. Mhm. Sagen, hey, wir sind beide Vietnamesen, lass uns mal quatschen, das reicht schon. Du müsst dann deinen Enkel finden. und dann geht es halt auch viel zielgenauer. Was bei Offline-Events eben fehlt, ist, Offline-Events ist einfach nochmal mehr random. Das heißt, du kannst nicht vorhersehen, wer wirklich kommt. Und du kannst auch nicht vorhersehen, wer wirklich da ist. Und wenn jemand da ist, der dich interessiert, bist du dann auch in der Lage, weißt du, das Gespräch so zu eröffnen, dass du genau diesen Benefit dir rausziehen kannst. Ja. Ist diese Person vielleicht zu busy, mit anderen zu reden? Oder ist die Person vielleicht nur eine Stunde da, um kurz vorbeizuschauen? Ja? Also das sind viel mehr Uncontrollables bei so einem Offline-Event. Ich würde sagen, wenn es wirklich um Jobsuche geht und du weißt, was du willst, dann ist LinkedIn und online einfach die viel skalierbare und viel effektivere Plattform. Wenn du einfach dein Glück maximieren willst und noch ein bisschen extra Zeit hast und du weißt, es ist irgendwie eine Industriekonferenz, die sehr relevant ist zu dem, was du machst, und da sind ein paar Speaker, die du wirklich admirest, dann ja, kannst okay. trotzdem hingehen und das als Zusatz machen. Aber in the end, was vielleicht trotzdem noch Sinn macht, du gehst hin und followst dann trotzdem über LinkedIn nochmal ab. Also wenn du hingehst, dann versuch trotzdem, dich über LinkedIn zu connecten, damit die Person auch dein CV dann hat und dann da direkt die erste Message auch rauszuhauen. Hey, wir haben uns gerade auf dieser Konferenz kennengelernt, lass uns in Kontakt bleiben. Also es ist in the end ist alles trotzdem auch noch LinkedIn.
Und du bist ja dann auch in die Venture Capital Branche, also vielleicht für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, Venture Capital ist so Wagniskapital an junge Firmen, Startups, eben risikoreiche Finanzierung. Das ist ja eine sehr enge, kleine Branche, wenn man ehrlich ist. Also es, da gibt es ja teilweise Firmen, die vielleicht 50 Mitarbeiter haben, wenn weniger und Milliarden verwalten. Ja. Wie kommst du da rein? War das auch LinkedIn oder wie schreibst du so eine Nachricht, um da an eine Person zu schreiben?
Also grundsätzlich ist es extrem schwer, ja. Also das erstmal, um genau. das zu klären. Wie gesagt, die Firmen sind sehr klein, sind sehr exklusiv, teilweise auch sehr elitär. Also VCs an sich ist ein relativ hoher Berufsstand. Oder in US, in Silicon Valley, werden die gefeiert wie Rockstars teilweise. Also es ist ein gut bezahlter und sehr begehrter Beruf einfach, ja. Und dadurch ist es in den letzten Jahren auch so ein bisschen cool geworden. Der Standardweg, wie du ein VC kontaktierst, selbst wenn du ein Gründer bist, der Wagniskapital raised oder braucht. Der Standardweg war immer, dass du jemanden kennst, der dich dann introduced oder vorstellt. Ja? Das nennt man warme Intro, ja? Dass man da nicht kalt reingeht, sondern warm. Und viele VCs beharren eben darauf, weil das ein Zeichen dafür ist, dass du gut mit Menschen bist oder dass du dir ein Netzwerk gezielt aufbauen kannst, um diese Leute zu erreichen. Ja? Das wird, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so streng gesehen. Also mehr und mehr VCs haben auch ihre Inbox jetzt offen und immer mehr VCs nehmen jetzt auch mehr Cold Outreach an, weil so ein bisschen kritisiert wurde, diese Art, weil das auch relativ unzugänglich und inaccessible war. Für meinen bestimmten Fall war das wirklich so, dass ich da einen Post im Feed meines LinkedIn-Feeds gesehen habe. Deswegen ist es nicht so repräsentativ für wie du normalerweise einen VC kontaktieren würdest. Ich habe dann direkt einfach den damaligen MD angeschrieben und dann hat es geklappt. Kurzer Austausch und dann war Interview schon gescheduled. Aber wenn ich jetzt quasi Kontakt aufnehmen wollen würde mit einem VC, und du musst halt wissen, im VC gibt es quasi zwei grobe Level. Ja? Es gibt natürlich viele mehr Level, aber es gibt quasi Partner-Level. Das sind so wirklich die Verantwortung über das Geld haben und die Investmententscheidung machen. Und du hast die quasi nicht Partner sind. Das sind die Analysten oder Associates, die quasi die Research-Arbeit machen oder auch Deals sourcen und Deals vorschlagen. Aber die Investmententscheidung machen dann am Ende des Tages die Partner. Ja. Die Partner sind dann die Seniorigen, das sind die den Fund leiten oder das Team auch leiten und die Company leiten. Und dann hast du die mehr juniorigen Leute, die dann quasi die Angestellten der Partner sind. Ja. Und jetzt könntest du dir halt zwei Wege überlegen. Entweder wenn es ein echt größerer Fund ist und der auch einen größeren Namen hast, dann müsstest du wahrscheinlich eher über die juniorigen Leute erstmal reinkommen. Und wenn es ein kleinerer Fund ist, vielleicht nur zwei, drei Partner oder so, und der ist relativ neu oder hat sich neu etabliert, dann kannst du vielleicht die Partner auch direkt anschreiben. Ja. Wenn du kannst, über ein Referral immer noch besser. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es eine Industrie, die relativ opak ist, relativ undurchdringlich ist. Und ich glaube, der Prozess, da einfach ein Internship oder so zu bekommen, ist auch relativ iterativ und auch relativ kompetitiv. Also das sind so ein bisschen die Tricks und die Arten, es zu machen, aber grundsätzlich trotzdem immer noch relativ schwer.
Wie hat dir das Praktikum so gefallen? Weil du bist ja jetzt nicht in der Branche gelandet.
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Venture Capital ist ein wirklich, wirklich geiler Beruf. Also ich habe ja nur einen kleinen Eindruck davon gehabt. Ich war ja nur ein Praktikant, habe das dadurch auch nicht so tief gesehen. Aber grundsätzlich, was an Venture Capital interessant ist, glaube ich, du wirst dafür bezahlt, zu lernen. Ja? Also du hast halt ein großes Exposure an sehr vielen Industrien, weil wenn du jetzt nicht in einem VC bist, der zu eng fokussiert ist, siehst du einfach sehr viele Businessmodelle. Du siehst einfach sehr viele Geschäftsmodelle von sehr ehrgeizigen Gründern. Ja? Und dadurch bist du so wirklich die ganze Zeit an der Edge von Innovation. Du bist die ganze Zeit mit Leuten unterwegs, du triffst dich die ganze Zeit mit Leuten, die sehr tief über ihre Industrie nachgedacht haben und sehr, sehr viel darüber nachgedacht haben, wie sie eben in ihrer Branche oder in ihrer Industrie etwas verändern können. Ja, und die sehen etwas oder die wissen wahrscheinlich etwas, was du nicht weißt. So als Investor bist du immer so ein bisschen Bird's Eye. Und wenn du quasi so ein Gründer bist und vielleicht ein Ex-Operator in einem Company, dann siehst du eben Dinge oder du siehst Inefficiencies, die du solven kannst. Ja? Das heißt, du bist die ganze Zeit mit Visionären unterwegs. Und die pitchen die ganze Zeit Ideen zu dir. Und du kannst dann entscheiden, wem du dein Geld gibst. Ja? Und du gibst dann dein Geld und bist dann beteiligt an mehreren Deals oder an mehreren Innovationsprojekten. Und du siehst dann ein paar einfach succeeden und erfolgreich werden. Also das ist so ein bisschen der Appeal daran vom VC, dass du extrem viel lernst. Du versuchst quasi die Zukunft mitzugestalten und da quasi einen Teil davon mitzuhaben. Und du bist einfach mit sehr interessanten Menschen unterwegs, sagen wir so. Das heißt, es ist intellektuell einfach sehr stimulierend, ja? Und am Ende des Tages einfach sehr, sehr aufregend. Als ich das Praktikum gemacht habe, war ich tatsächlich sogar noch mehr davon überzeugt, dass ich vielleicht eines Tages mal VC oder Investor sein werden wollen würde. Aber ich wollte unbedingt auch nach Asien. Also da waren diese zwei Dinge. Wie gesagt, VC ist trotzdem eine schwere Industrie, um reinzukommen. Das heißt, nur der Fakt, dass ich ein Praktikum da gemacht habe, würde nicht garantieren, dass ich jetzt ein VC werden kann, wenn ich will. Einfach. Es wäre trotzdem extrem schwer für mich. Aber das primäre Ziel war für mich dann trotzdem noch Asien. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach meinem Abschluss eben nach Rollen in Deutschland gesucht habe, aber auch nach Rollen in Vietnam gesucht habe. Und in Vietnam war es dann eben so, dass ich nicht so gute Unternehmen oder Opportunities gefunden habe, einfach weil Vietnam auch nochmal anders ist vom Markt her.
Weil man sagt ja auch, viele Vietnamesen, die overseas sind, wie aus der Gruppe, haben ja Lust, zurück nach Vietnam zu gehen, weil sie denken, hey, jetzt ist vielleicht die richtige Zeit einzusteigen oder irgendwas zu starten, weil der Invest noch relativ gering ist.
Ja, genau. Das sehe ich auch oft. Aber ja, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Du hast auch viele Leute, die aus Vietnam kommen oder in Vietnam aufwachsen und gehen. Ja, also der Traum von vielen Vietnamesen ist, im Ausland zu arbeiten. Also du hast Talent Drainage, aber du hast auch Talent Income. Aber ich glaube, netto quasi gehen mehr Leute eigentlich, weil Vietnam immer noch relativ schwierig ist als Markt. Und du musst schon eine bestimmte Art von Entrepreneur sein, um es in Vietnam zu schaffen. Ja? Und umso mehr ich hier in Asien und in Vietnam unterwegs bin, desto mehr Konversationen habe ich darüber und desto mehr merke ich das eben. Über was haben wir gerade gesprochen?
Eigentlich über dein Praktikum, aber mega cool für den Exkurs. Ist super interessant einfach, ja. Weil das sind natürlich Fragen, die viele junge Menschen, ich sag mal, interessiert. Auch nicht nur Vietnamesen, sondern auch aus anderen, ich sag mal, Entwicklungsländern oder so Middle-Average-Ländern, die halt im Ausland aufgewachsen sind und überlegen, hey, ich gehe vielleicht in das Land, wo meine Vorfahren herkommen und baue mir ein Business auf, weil jetzt politisch alles ein bisschen sicherer ist. Klar, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Machen wir gleich die Überleitung zu, du bist dann nach Asien gegangen nach dem Studium und bist dann bei Google gelandet. Magst du uns irgendwie kurz erklären, wie du bei Google reingekommen bist?
Das ist eine interessante Geschichte, weil, also es war gerade Anfang von der Pandemie so ein bisschen und ich hatte mich in Deutschland beworben und ich hatte mich in Vietnam und in Singapur beworben gehabt für alle möglichen Tech-Stellen. Ja? Und ich hatte in Deutschland so ein bisschen meine Offers schon gehabt von Amazon und Spotify damals auch und hatte da schon auch überlegt zuzusagen. Aber ich hatte noch so ein paar Open Chats in LinkedIn mit Mitarbeitern von Facebook und Google. Und damals war es so, dass ich mit einer aus Google in Singapur geschrieben habe und sie hatte mich dann empfohlen gehabt für Google. Also man kann Referrals schreiben und dadurch landet deine Bewerbung quasi first in row. Ich habe mich dann beworben über den Referral und wurde direkt abgelehnt. Ja. Das war damals ein Job für Google Sales, also das, was ich jetzt mache. Und die Anforderung war eben, dass ich fließend Vietnamesisch kann, was ich eben nicht kann. Ich konnte nur reden, aber sehr basic. Zweitens, ich sollte idealerweise bereits in Singapur sein und da quasi ein Arbeitsvisum haben. Und drittens, ich sollte 2 Jahre Berufserfahrung haben. Also ich habe 3 Bedingungen nicht erfüllt von der Bewerbung. wurde dementsprechend vom System automatisch direkt rausgeschmissen und da kam eine automatisierte Rejection dann direkt zurück. Aber es war dann so, dass ich mit einer Dame geschrieben hatte, also ich habe ungefähr 50 Leuten auch von Google geschrieben, die alle Vietnamesen waren, die alle in Google waren und wovon wahrscheinlich nur 20% geantwortet haben. Und viele haben halt höflich die Kleinen haben gesagt, hey, sorry, ich kann nicht helfen. Aber dann war wirklich die wichtigste Person. Und das war damals die Dame, die Vietnam geleitet hat für das Ads-Business, für das Advertising-Business von Google. Sie hat einen ähnlichen Background gehabt wie ich. Sie hat dann verstanden, okay, ich Overseas-Vietnamese bin, hat dann gesagt, ich verbinde dich mal mit der HR und die sollen dann mal mit dir quatschen. Und dann hat die HR mich kontaktiert und hat gesagt, hey, wir machen ein kleines Soft-Interview mit dir. Und derjenige, der mich soft-interviewt hat, war dann Deutsch-Vietnamese tatsächlich. Ja? Und er hat unter der Managing Director gearbeitet. Und dadurch, dass er Deutsch-Vietnamese war, haben wir auch mehr nochmal connected. Und er hat mich so ein bisschen getestet, auch mein Potenzial so ein bisschen. Aber hat dann auch gemerkt, ob meine Motivation auch wirklich richtig ist.
Ey, wie cool ist die Story bitte? Weil ich hatte auch ein richtig schlechtes Abi. Und guck, was daraus wird. Man weiß ja nie. Manchmal trifft man einfach zufällig Leute und die empfehlen einen für Sachen, auf die man nie im Leben draufgekommen wäre. Ne? Und da wäre noch meine Frage, hattest du schon immer so viel Selbstvertrauen oder hat sich das irgendwie so entwickelt?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Wahrscheinlich beides. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht on par bin mit vielen, mit denen ich umgeben bin in den Environments, wo ich dann drin war. Ja? Also so ein bisschen dieses Imposter hatte ich schon. Bewusst auch, weil ich wusste, ich habe einen anderen Background als die Leute, mit denen ich gerade umgeben bin. Aber zur gleichen Zeit hatte ich auch das Selbstbewusstsein, dass ich sage, aber jetzt will ich es umso mehr beweisen, weil ich hatte einfach vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten oder ich habe einfach einen anderen Background. Ich hatte einfach andere Prioritäten, selber schuld. Aber vom Gehirn her, vom raw Brain her, sollte es nicht so viel anders sein, ja. Also da war auch immer dieses Element, dieses kompetitive Element, dass ich mir sage, okay, wenn ich will, dann geht es auch. Aber ja, für das Bewerben an sich musst du schon ein bisschen übermütig sein, ja. Und das ist schon auch wichtig, dass man sagt, dass du ein paar einfach Opportunities im Leben anvisierst, wo du sagst, ich versuch's einfach mal, weil ich habe nichts zu verlieren, ja. Und ich glaube, der Framework, der da nützlich ist, ist einfach, wenn es etwas ist, wo du viel Upside hast, und du hast quasi nicht keine Kosten wirklich, außer ein bisschen Zeit und ein bisschen Aufwand, dann solltest du das immer versuchen. Ja? Und die Lektion, die du dann dadurch lernst im Leben, ist auch so ein bisschen, dass Realität oft auch relativ flexibel ist. Ja? Oder oft auch viele Limitationen du dir selber eigentlich auferzwingst. Und vor allem im echten Leben wirst du auch immer mehr sehen, dass es so ist. Und ich glaube, dieser Podcast geht ja auch so ein bisschen drüber.
Ja, genau.
Das Leben nach dem Studium.
Deswegen heißt er auch fix und fertig.
Genau. Das ist eine Lesson, die ich vielleicht auch ein bisschen an die Hörerschaft hier geben kann, ist Schule und Uni, da ist alles sehr quantitativ gemessen. Ja, du hast deine Note und die steht halt so. Mhm. Im echten Leben ist es überhaupt nicht so. Also ich sehe das bei Google eben wirklich die Leute, die erfolgreich sind oder im Corporate eben People Manager sind oder auch hohe Ranks haben, das sind nicht unbedingt die smartsten Leute. Ja? Also auf einmal ist das Skillset, den du brauchst im echten Leben, auch viel, viel breiter. Es geht nicht mehr darum, einfach nur numerisch stark zu sein oder analytisch stark zu sein. Kommt auch an, welchen Beruf man hat. Aber oft in Corporate oder in der Berufswelt geht es dann darum, wirklich auch ein bisschen smart zu sein in dem, wie man Wege findet, um Dinge zu realisieren für sich selber. Und auf einmal merkt man, sobald man aus dem Bachelor rausgeht, sobald man aus dem Master rausgeht und ins echte Berufsleben geht, dann gehen die Wege auch wirklich krass auseinander. Das ist wirklich interessant jetzt zu sehen, für mich auch, wo ich ein paar Jahre jetzt aus der Uni bin. Wenn du abschließt mit deiner Cohort oder mit deinem Batch, mit dem du angefangen hast, mit deinem Jahrgang auf Deutsch, jeder ist ungefähr auf dem gleichen Level. Ja? Die Noten sind vielleicht ein, zwei Noten auseinander, aber jeder hat ungefähr einen ähnlichen Networth, wenn man jetzt nicht auf die Eltern schaut, aber jeder hat ungefähr quasi den gleichen Stand. Mhm. Ja? Aber dann, wenn man 5 Jahre vorspult, dann sieht man auf einmal, wie krass unterschiedlich die Wege dann sind. Ja? Und das führt dann wirklich darauf zurück, ein paar Entscheidungen man halt trifft, ein paar bedeutende Entscheidungen und wie man dann eben das Leben und das Berufsleben dann navigiert, um sich eben mehr Vorteile zu erschaffen. Ja. Ja?
Wie sieht denn dein Alltag bei Google aus? Es ist schon erzählt, du fährst in der Früh mit dem Bus hin. Google ist ja auch so bekannt, dass es sehr viele so Corporate Benefits gibt und Mitarbeitervorteile. Wie sieht das bei dir aus? Was machst du genau? Was verkaufst du als, ich glaube, du bist ja im Sales, meintest du?
Ich bin im Sales, genau. Also das Erste, was man verstehen muss, ist Googles Businessmodell. Was macht Google? Weil jeder
Werbung.
Denkt wahrscheinlich sofort an Suchmaschine, genau. Google ist Werbung, genau, und Googles Geschäftsmodell ist Werbung. Wenn das Produkt for free ist, dann bist du wahrscheinlich das Produkt. Das heißt, so womit Google und Facebook Geld verdienen, ist wirklich die Datensammlung und anhand der Datensammlung eben Werbung zu schalten. Und da ist eben auch sehr saftige Margin, ja. Es ist nach wie vor auch ein Tech-Company und die ganze Ad-Revenues gehen direkt an Google. Deswegen ist Data und ist Ad-Revenue so ein bisschen das Gold des heutigen Jahrzehnts. Und das ist Googles Business, ja. Also ich bin wirklich in Googles Core-Business. Und was ich verkaufe ist, oder verkaufen ist das falsche Wort. Ich bin quasi Account Manager für Advertiser. Also Leute, die Werbung machen. Mhm. Und Leute, die Werbung machen, sind Businesses aller Art. Ja. Zum Beispiel jeder Shop, oder jeder Enterprise oder jede Unternehmen oder jeder Mittelständler, wird irgendwie Werbung schalten. Oder Werbung machen auf irgendeine Art. Und die, die eben digital unterwegs sind, machen dann entweder Facebook oder machen Google. Ja, und das ist halt relevant für solche Leute, die YouTube-Werbung machen oder Leute, die eben in den Suchergebnissen oben sein wollen. Ja. Und da gibt es eben kleine Unternehmen, große Unternehmen. Und ich mache quasi Account-Management für vietnamesische Unternehmen. Vietnam, wenn du mal in Vietnam sein wirst, Jakob, oder Hai, du weißt es auch. Ja, also jeder Mensch ist quasi ein Business-Owner fast schon in Vietnam. Krass. Du hast die ganzen Mom-and-Pop, die ganzen Minishops, und jeder ist quasi Entrepreneur und jeder ist Business-Owner. Ja. Und all diese Shops und Geschäfte, die sind jetzt dabei, eben zu digitalisieren. Das heißt, du verkaufst jetzt nicht mehr in deiner Straße, du verkaufst es nicht mehr in deiner Nachbarschaft, du verkaufst jetzt an ganz Vietnam, vielleicht sogar an Südostasien, vielleicht schippst du sogar nach China oder nach USA. Und Google spielt eben große Rolle darin, eben dieses Marketing zu ermöglichen, diese Werbung zu ermöglichen in diese anderen Märkte. Das zu Google, was ich mache, grob zum Business. Wie mein Tag aussieht, ist dann so, dass ich aufstehe, ich gehe zur Arbeit und das Google Office, wie du sagst, Jakob, ist gut ausgestattet, wir haben viele Benefits, das heißt, mein Gym ist dort. Das heißt, was ich gerne mache, ist erstmal trainieren in der Früh.
Ach, super.
Nach dem Training gehe ich frühstücken, wir haben Essen bei Google, wir haben Restaurants da, die uns mit Essen beglücken. Hab dann erstmal ein Frühstück und dann normalerweise habe ich den ganzen Tag switche ich zwischen Client-Meetings, Internal-Meetings und so ein bisschen Admin-Stuff, den ich halt mache. Ja. Also Client-Meetings heißt hier, ich treffe die Businesses, ich treffe die Geschäfte und sag denen quasi, wie sie ihre Werbung verbessern können. Und dann gegen 5 Uhr gehe ich dann noch heim und mache dann OV-Stuff. Oder
was? Du darfst um 5 nach Hause gehen? Das klingt cool.
Ja, dürfen. Es ist so tatsächlich bei Google, wir haben eine Policy, dass wir 3-mal in der Woche im Office sein sollten. Ja, das ist global offiziell so aufgestellt. Es kommt jetzt noch an, welchen Manager man hat. Ich bin relativ flexibel. Ich kann so gut wie von überall aus arbeiten und wann ich will arbeiten quasi. Das heißt, ich könnte gar nicht ins Office gehen, wenn ich will. Und ich habe auch Mitarbeiter, die das machen. Ich könnte von Vietnam aus arbeiten, wenn ich will. Mache ich manchmal auch ein paar Wochen. Also das Ding ist, weil ich im Sales bin, habe ich meine Targets, ich habe die KPIs oder deine Ziele, die ich erreichen muss. Die ist meistens quantitativ in einer Revenue-Zahl. Und wie ich die erreiche, ist meine Sache. Was interessiert, sind nur die Ergebnisse. Ob ich mitternachts arbeite oder morgens oder unterwegs auf dem Handy, das ist dann mir überlassen. Und dementsprechend ist es relativ flexibel. Ja? Also ich kann, ich komme und gehe.
Bist du dann auch öfters auf Dienstreise in Vietnam oder ist das völlig remote eigentlich?
Ja, ich bin normalerweise einmal im Quartal bin ich in Vietnam, um Kunden zu besuchen.
Okay.
Also ich bin dann auch oft und ich bin persönlich freizeitlich auch oft in Vietnam, weil es gleich das Nachbarsland ist.
Stimmt.
Und ich bin gerne in Vietnam. Deswegen bin ich so gut wie einmal im Monat bin ich eigentlich in Vietnam. Ah. Also sehr enger Bezug mit Vietnam und sehr, sehr vietnamesisches Leben, aber basiert in Singapur.
Was mich jetzt noch interessieren würde, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so dein Tagesgeschäft, aber dieses Jahr ist ja künstliche Intelligenz so das Thema des Jahres und groß durch die Decke gegangen. Und man hatte jetzt so kurzzeitig das Gefühl, dass da Google etwas zurückfällt. Es hat vor ein paar Tagen irgendwie Google Gemini gegeben, diese neue künstliche Intelligenz, die Google vorgestellt. Was ist da deine Meinung? Glaubst du, Google ist da noch am Zahn der Zeit oder hat da jetzt vielleicht sich eine Schwäche erlaubt im Vergleich zu Microsoft OpenAI?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin wahrscheinlich nicht der Bestqualifizierteste, um da in die Tiefe zu gehen, zu sehr. Aber so anekdotisch, was ich auch glaube, von der Company DNA her, wie ich Google jetzt auch kenne als Arbeitgeber, wir investieren extrem viel in AI. Also der Wille ist da, sagen wir mal erstmal so. Und das Geld ist auch so aufgereiht, dass viel reinfließt in AI. Und alle Strukturen und alle Systeme und alle Tools, die wir benutzen, haben jetzt auch irgendwie AI-Komponenten, also sogar die internen Sales-Tools, die wir benutzen. Wenn es jetzt darum geht, eben Language Models und wer da die Oberhand gewinnt, weiß ich nicht. Ja. Also es gibt Leute, die da mehr wissen und sagen, okay, Open Source wird die Antwort sein. Wenn es jetzt darum geht, ChatGPT versus Bard, von der Capability her, kann ich jetzt auch nicht sagen, ich probiere beide als persönlicher, als Individual. Und kann sagen, ich finde ChatGPT zum Schreiben echt gut. Also wenn es darum geht, Essays zu schreiben oder Posts zu schreiben. Bard ist vom Faktischen her, meiner Meinung nach, bisher besser. Es hat einfach Zugriff zu mehr Data. Es ist angekoppelt ans Realtime-Internet. Ich habe heute erst versucht, ein PDF zusammenzufassen, mir zu lassen. Tatsächlich das Bitcoin-Paper von Satoshi. Macht Bard auch sehr, sehr gut. Also ich habe da keine klare Meinung, ich will auch keine Prediction irgendwo jetzt sagen. Ich glaube, das ist immer noch Kopf an Kopf derzeit. Ich weiß, dass Google auf einem guten Weg ist. Ich weiß, dass Microsoft auch sehr aggressiv ist. aber es ist schwer für mich eben zu sagen, wie das dann am Ende des Tages dann auch aussieht.
Das wird sich noch zeigen.
Ich habe das Gefühl, dass, genau, will ich noch sagen, aber ich habe das Gefühl, dass ich zumindest, dass ich bei Google bin, ist schon mal aufregend, dass ich zumindest auf einer der beiden Seiten bin und da quasi auch mit in einem Unternehmen bin, der da das mitshaped. Also das kann ich dazu sagen.
Wo wir jetzt dabei sind, dass du um 5 schon nach Hause gehen darfst und dann was für OV machst. Was machst du dann für OV genau und wie viele Stunden investierst du pro Woche?
Ja, also für OV haben wir jetzt, also erstmal was OV ist, derzeit ist es grob erstmal eine LinkedIn-Gruppe, eine große, und dann haben wir viele vereinzelte Chapter in vielen Städten. Ja, also sind viele Volunteers, die das dann vor Ort leiten. Was ich jetzt als nächstes launchen werde, ist eine Online-Community. Die wird privat sein, es wird selektiv sein und es wird application-based sein. Das wird für eine bestimmte selektive Anzahl an Members sein, die einfach sehr ambitioniert sind. Und die eben für ein Netzwerk, das sehr qualitativ ist, einfach bezahlen wollen würde. Ja, und dann werden wir diese Community mit viel Value bepacken. Workshops, Peer-Mentorship und all die Sachen. Und das wird als nächstes kommen. Und ich arbeite daran an Wochenenden oft viel. Ich arbeite nach 5 Uhr oft viel daran, aber auch während der Arbeitszeit. Also das geht auch oft damit einher, was ich an der Arbeit mache. In der Arbeit bin ich auch viel auf LinkedIn einfach, um da einmal so ein bisschen zu checken, was meine Kunden so machen. aber auch, um viel selber zu netzwerken. Auch. Also LinkedIn ist oft einfach nebenbei offen. Und da tue ich halt auch oft networken mit vielen Leuten aus der Community, um da einfach die Community weiter zu bilden. Ja. Und dann ab und zu haue ich da einen Post raus, wenn ich irgendwas Interessantes lese über Vietnam, News oder so. Dann ist es einmal hilfreich für meinen Job, weil ich weiß, was abgeht in Vietnam, aber ich kann es dann auch posten in OV und kann dann mit Memo auch diskutieren. Ja, also das ist so ein bisschen synergisch. Unterstütze ich so gegenseitig, deswegen fließt das manchmal so ein bisschen mit einher.
Wir haben uns nämlich genau auch gefragt, wie du das alles so steuerst. Hast du eigentlich ein Team, also ein festes Team irgendwie vor Ort, was täglich mit dir im Austausch ist, oder machst du wirklich alles allein und schreibst die einfach an und sagst, hey, Das ist der Plan und dann, wie ihr es macht, ist dann eure Sache.
Ja, ich hab Volunteers oder wir nennen die OV-Leads in allen Chaptern. Also es sind quasi Leute, die sich freiwillig aufstellen, um da die Local Community in der Stadt aufzubauen. Und dann habe ich noch ein kleines Core-Team, das mich unterstützt. Die managen mehr oder weniger die Regionen. Ich habe jemanden für APAC, jemanden für North America, ich habe jemanden für Australia und New Zealand. Und ansonsten ist es vorwiegend ich eben.
Natürlich ist es super schwierig. Man denkt sich, okay, krass, der geht um 5 nach Hause. Aber hey, du machst dann noch voll viele andere Sachen nebenher. Und dann ist ja dein Tag schon gepackt irgendwie. Um noch, was wir immer noch mit unseren Gästen am Ende machen, nochmal einige persönliche Fragen zu stellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Wie definierst du für dich Erfolg?
Ja, okay. Ich glaube, ich habe keine ganz klare Definition davon, einfach weil das Konzept an sich sich wandelt über die Zeit. Ich kann da kurz eine Anekdote erzählen. Ich bin damals, als ich bei Google reingekommen bin, war ich extrem darauf bedacht, eben schnell voranzukommen, schnell Promotion bekommen, befördert zu werden und schnell voranzukommen. Und ich habe dann damals den anderen Deutsch-Vietnamesen, der mich quasi mit reingebracht hat, gefragt, hey, wie mache ich das? Und der hat dann gesagt, ja, du machst es so und so, aber sei dir auch immer bewusst, dass das Erfolg quasi sich mit der Zeit ändert, die Definition, weil er war 36, glaube ich, und er hat gerade sein Kind bekommen, hat gemeint, deine Prioritäten werden sich verändern. Das heißt, er sieht sich in mir sehr wieder. Wenn man jung ist, in Arbeitsleben startet, ist Erfolg immer quasi die Dinge, die relativ obviously measurable sind. Ja, Beförderung, wie viel Salary du machst, wie viele Projekte du treibst, wie viel Revenue du machst und wie viel Revenue du verantwortest vielleicht. Aber über die Zeit wird es auch immer mehr shiften. Ja? Ich glaube, für mich wird es dann in ein paar Jahren auch soweit sein, wenn ich Familie und alles, dass Erfolg dann wirklich mehr darum geht, wie man wahrscheinlich Arbeit und Familie dann in Einklang bringt. Ja? Mhm. Ich habe für mich selber so ein bisschen die Mission formuliert, dass ich auf jeden Fall eng mit Vietnam was machen will. Ich will helfen dabei, die Economy quasi, egal wie klein mein Beitrag sein kann für Vietnam Economy und Vietnam People und Overseas Vietnamese, das ist so ein bisschen meine persönliche Benchmark. Und jede Aktivität, die ich mache, wo ich das Gefühl habe, dass ich da vorankomme, ja, und da vielleicht auch für Vietnamesen was Gutes tue oder für Vietnamesen vielleicht sogar ein Vorbild sein kann, das definiere ich für mich als Erfolg. Ja. Aber wie ihr seht, ist es relativ individuell. Mhm. Ich bin dadurch viele Gedankengänge und viel Reflexion schon gegangen und ich glaube so ein bisschen, Purpose of life is to give life a purpose. Ja. Ja. Und da bin ich so ein bisschen schon angekommen, wo ich sage, hey, das erfüllt mich wirklich, Leuten quasi zu helfen und Leute, die Vietnamesen sind, zu helfen, weil die ähnliche Backgrounds haben wie ich. Und ich bin jetzt vielleicht in der Position, wo ich so ein bisschen mehr zurückgeben kann und mehr Leute ein bisschen mit auf meine Reise nehmen kann. Und das definiere ich für mich eben als Success.
Ja, wo wir schon bei Vorbildern sind. Hast du persönliche Vorbilder?
Ja, habe ich letztens drüber nachgedacht tatsächlich. Vorbild ist eben oft, man bewundert so ein oder zwei Charakteristika oder ein oder zwei Dinge an einem. Ja? Für mich ist Vorbild jemand, der wirklich als Gesamtpaket, wo du wirklich sagst, ich will mehr oder weniger so sein wie dieser Mensch. Ja. Eine Person, die ich in letzter Zeit mehr oder mich tiefer mit befasst habe, ist Lee Kuan Yew. Ich weiß nicht, ob
nie gehört.
Wer ist der Name das? Euch das
sagt. Nie gehört. Lee Kuan Yew ist quasi der Gründungsvater von Singapur. Ja, also oft offiziell so anerkannt. Es ist der Mann quasi, der Singapur von dritte Weltland in Developed Country, First World Country, wahrscheinlich mit einer der reichsten Länder, GDP-mäßig, gebracht hat in weniger als 50 Jahren. Ja, also es ist in meinen Augen wahrscheinlich der beste Leader des 20. Jahrhunderts. Wenn ihr euch ein bisschen damit befasst, mit ihm befasst, werdet ihr sehen, ein sehr principle-getriebener Mensch. In der Zeit damals, wo so ein bisschen die Frage war, ist Kommunismus besser oder ist Demokratie besser, ist freie Marktwirtschaft besser, ist Planwirtschaft besser. Er war eben so ein Original Thinker, der in Singapur aufgewachsen ist, aber in England studiert hat und so ein bisschen dann dadurch Ost und Westen beides gesehen hat. und dann wirklich von Grund auf überlegt hat, was macht am meisten Sinn. Ja? Er ist nicht getrieben von Ideologien, er ist nicht getrieben von Doktrin, er ist nicht getrieben von irgendwelchen anderen Politikern, er wirklich von Grund auf, und diese Art von Denken nennt man First Principles Thinking, falls ihr das schon mal gehört habt. Mhm. Ja? First Principles, also man tut von dem mathematischen Axiom quasi herleiten, was ist grundsätzlich immer wahr, ja, und was ist grundsätzlich das Beste und lässt sich nicht treiben von externen Meinungen. Und er war eben so ein Principle Thinker, und das ist eben in unserer Zeit oder allgemein, finde ich, echt sehr, sehr selten. Ja. Das könnt ihr euch mal mehr damit befassen. Lee Kuan Yew.
Mega cool.
Aber einfach Singapur Gründungsvater, dann
werde ich. Wie ist denn das? Bin ich da richtig informiert? Singapur ist jetzt aber keine reine Demokratie, oder? Also.
Doch.
Ist es?
Es ist jetzt so, ja. Okay, das ist ein bisschen zwiegespalten. Singapur ist de facto Demokratie, aber es ist immer die gleiche Partei, die an der Macht steht, aber nicht, weil sie nicht gewählt ist, ja, okay. Sondern sie ist immer offiziell und legitim gewählt worden. Und das ist eben die Partei vom Lee Kuan Yew, ja. Das ist die People Party quasi. Es gibt aber andere Parteien und es gibt auch Wahlen hier und da. Was man über Lee Kuan Yew sagt oft ist, man nennt ihn oft Benevolent Dictator. Ja. Heißt, es gibt in Singapur ein paar Elemente oder Faktoren, die wir in der westlichen Welt sagen würden, wo wir sagen würden, das ist nicht ganz frei oder das ist nicht ganz quasi Pressefreiheit und alles, ist in Singapur nicht so, wie es bei uns jetzt ist. Ja, und der Grund ist, Lee Kuan Yew hat schon auch viele Entscheidungen getroffen, unilateral und nicht wirklich basierend auf Volksentscheid. Ja? Mhm. Aber wo der Unterschied dann ist zu anderen Diktatoren und die Unterscheidung muss man machen, ist, dass Lee Kuan Yew immer das Wohlwollen von Singapur im Kopf hatte und eben auch ein smarter Mann war. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen einem, wie heißt der Mann in Nordkorea?
Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Kim Jong-un, ja. Kim Jong-un und Lee Kuan Yew, ja. Lee Kuan Yew war ein sehr bescheidener Mensch, hat wirklich kein Interesse gehabt an Wealth, an monetären Gains. Und quasi ihm ging es wirklich nur darum, um Singapur. Und das war dann quasi der Grund, warum Singapur heute so ein entwickeltes Land ist.
Ja. Dann würde ich gerne noch mit einer letzten Frage den Podcast abschließen. Erzähl uns doch gerne deine persönlichen drei Top-Advices, die du dem jungen Kuang, der vielleicht 9 Jahre ist, ja, in seinem Zimmer sitzt und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Was würdest du dem aus der heutigen Perspektive sagen?
Wow, okay. Vielleicht wären es nicht drei, aber ich habe eins, über das ich letztens nachgedacht habe, weil ich gerade erst vor ein paar Tagen mir eine Mathematik-Lecture reingezogen habe von Stanford. Und da hat einfach die Professorin ein Konzept relativ simpel runtergebrochen, ja, in sehr einfache Weise. Und da wurde mir erst bewusst, wie wichtig ein Lehrer für ein Kind ist. Ja? Wenn du einen guten Teacher hast, der Sachen interessant verpacken kann und greifbar macht, das macht einen riesen Unterschied für ein Kind oder für einen jungen Menschen, ob der oder diejenige sich interessiert für ein Fach, ja, oder in die Tiefe gehen will mit dem Fach. Eine Sache, die ich mir so ein bisschen gewünscht hätte früher, und das merke ich jetzt dadurch, dass ich in Tech bin, ist eben, ich hätte gewünscht, dass ich war früher fanatisch Fußballer. Ich wollte unbedingt Fußballer werden. Ich habe jede freie Minute damit verbracht, Fußball zu spielen. Ich wünsche jetzt so ein bisschen, dass ich diese Zeit stattdessen mehr für technische Sachen verwendet hätte.
Das heißt, ich fasse mal zusammen für unsere Zuhörer. Es ist tatsächlich extrem wichtig, in welchem Umfeld du dich befindest, weil das natürlich Synergien entwickelt und natürlich auch an dir abfärbt, ja, was die Leute den ganzen Tag machen, wie sie denken. Und irgendwann bist du halt selbst in deiner Bubble. Und dann wahrscheinlich auch, wie ich jetzt herausgehört habe, ist, nur weil du Spaß an etwas hast, muss es nicht heißen, dass es förderlich für deine Zukunft ist. Das heißt, man sollte sich auch mal mit anderen Themen beschäftigen, auf die man erstmal de facto keine Lust hat, und dem einfach mal eine Chance geben und sich kurz durchbeißen und Skills lernen. Richtig?
Ja, ja.
Kuang, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Wir haben gerade sehr viel über so Karriere geredet und auch, ich habe auch sehr viel gelernt, weil ich glaube, du hast einfach viel Erfahrung gesammelt, allein dadurch, dass du auch eben so aktiv auf LinkedIn bist und anderen Leuten unterstützt. Das war gerade sehr, es irgendwie sehr schlau oder schön zu sehen, wie wichtig doch Netzwerk ist und wie schön man auch Netzwerk pflegen kann über LinkedIn. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir dich ja irgendwann mal wieder oder sehen deine Posts auf LinkedIn.
Ich hoffe es. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, lass uns auf LinkedIn auf jeden Fall connected bleiben. Und sagt mir Bescheid, wenn ihr in Singapur seid.
Machen wir.
Das war eine echt spannende Folge mit Quang Do. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Nun verabschieden wir uns in die wohlverdiente Winterpause und wünschen euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eins können wir euch schon verraten, im nächsten Jahr wird's wieder spannend. Bleibt dran und abonniert unseren Kanal Fix und Fertig.